Deutschlandfunk, der Tag.
It's not Kamala. It's not Kamala. It's not Kamala.
It's Kamala.
Kamala Harris.
I'm Kamala Harris and I approve this message.
So, jetzt versuche ich es auch nochmal. Kamala Harris. Ich hoffe mal sowas richtig. Aber man muss fairerweise auch sagen, diese leichten Irritationen, wie man ihren Namen ausspricht und dieser Spot dazu, das ist auch schon ein paar Jahre her, also noch bevor sie Vizepräsidentin geworden ist. Aber spätestens jetzt sollte man ihren Namen dann doch auf dem Kasten haben, denn immerhin wird sie möglicherweise oder ziemlich wahrscheinlich die neue Präsidentschaftskandidatin der Demokraten. Auch auf die Gefahr hin, dass unser Podcast hier in den letzten Wochen so ein bisschen zum US-Podcast wird, an der Wendung kommen wir heute natürlich nicht vorbei.
Ich glaube, Präsident Joe Biden hat Größe gezeigt. Er hat eigene Interessen nach hinten gestellt, er hat die Interessen des Landes nach vorne gestellt, nicht nur seiner Partei, sondern ich glaube, dass das Land eben auch wieder einen offenen Wahlkampf braucht.
Joe Biden zieht seine Kandidatur zurück und empfiehlt seine Vizepräsidentin Kamala Harris im Rennen um die Präsidentschaft. Wie sehr das die Wahlkampfdynamik jetzt nochmal ändert, welche Szenarien denkbar sind für die Auswahl eines neuen Kandidaten oder ob Kamala Harris jetzt schon gesetzt ist, das wollen wir uns heute alles genauer angucken. Aber es gibt natürlich auch noch andere wichtige Themen auf der Welt, jenseits der Wahlen in den USA. Heute startet die Welt-AIDS-Konferenz in München und auch da wollen wir drauf gucken, wo stehen wir da aktuell im Kampf gegen HIV und AIDS. Das ist also der Tag am 22. Juli 2024 und ich bin Josephine Schulz. Hi. Mensch, wir können den Podcast hier bald umbenennen in der Tag mit Doris Simon, habe ich gedacht.
Nein, danke. Ich glaube einfach, das ist manchmal auch zu viel für die.
Ja, aus den USA kommt gerade fast jeden Tag ein neuer Knaller, der alles verändert. Gestern Abend war das die Eilmeldung, dass Joe Biden seine Kandidatur doch aufgibt und das bedeutet viel Arbeit heute für unsere Korrespondentin in den USA, Doris Simon. Aber vor allem bedeutet das richtig viel Arbeit für die Demokraten.
Gut,
dann lass uns starten. Doris, ich habe mich gerade erinnert, dass wir hier zusammen auch die Folge im Podcast hatten, direkt nach dem TV-Duell von Trump und Biden. Ist jetzt auch schon wieder eine Weile her. Und da haben wir auch schon ein bisschen spekuliert, wer oder was könnte Joe Biden dazu bringen, sich als Kandidat zurückzuziehen. Was hört man denn da bei euch jetzt in den USA zu, wer oder was möglicherweise den Ausschlag gegeben hat für diesen Sinneswandel? Weil er hat ja noch, ich glaube, kurz vor dem Wochenende gesagt, er bleibt auf jeden Fall Kandidat.
Ja, das ging ja hin und her. Die Gerüchte, dass er am Wochenende eben zurücktritt, die kamen ja schon Donnerstag auf. Aber wie du sagst, Freitag sagte er, er bleibt im Wahlkampf. Und seine Wahlkampfmanagerin hat das auch bis Sonntag weiter behauptet. Aber ich hatte schon so ein Bauchgefühl, kann man ja auch verstehen, dass die das sagen wird bis zu der Minute, wo dann wirklich Schluss ist. Und dann kam es ja auch überraschend gestern am Sonntag sein Statement, dass er eben nicht eine zweite Amtszeit anstrebt. Ich glaube, dass es viele Dinge sind, die jetzt zusammengekommen sind für ihn, für viele Demokraten und Wählerinnen und Wähler sind alle diese Dinge schon vorher zusammengekommen, nämlich dieses Gefühl, dass eine überwiegende Mehrheit der amerikanischen Wählerinnen und Wähler Joe Biden nicht noch einmal für eine zweite Amtszeit will. Und gar nicht mal alle, weil sie ihn so schlecht finden, aber weil sie sagen, er ist jetzt zu alt und die Zeichen des körperlichen Verfalls und auch der kognitiven Einschränkung einfach immer deutlicher werden. Du sprachst die Debatte an, da hat die ganze Nation es sehen können, wie sehr sich das verschlechtert hat im letzten Jahr. Und dazu kam natürlich der enorme Druck von ganz vielen Parteifreunden, denn es geht ja nicht nur um Joe Biden, der nicht ein zweites Mal antritt, es geht darum, dass dann das Weiße Haus verloren geht für die Partei und alle Umfragen sagten das, auch beide Kammern des Kongresses wird eh schwer genug in jedem Fall sein, den Senat für die Demokraten zu halten. Das alles zusammen und dann die Kraft der schlechten Umfragen, eine nach der anderen. Und selbst wenn Joe Biden viele abgetan hat, die letzten waren wirklich katastrophal, all das zusammen wird dazu geführt haben.
Dann gucken wir jetzt mal ein bisschen nach vorne, was jetzt passieren wird. Joe Biden selbst hat sich für Kamala Harris ausgesprochen und die hat auch schon gesagt, ja, kann ich mir gut vorstellen, ich will das gerne machen. Wie ist da aktuell die Stimmung bei den Demokraten? Versammeln sich jetzt alle hinter Harris oder gibt es auch Stimmen gegen sie? Leute, die sich vielleicht schon so ein bisschen aus der Deckung wagen und sagen, ja, ich könnte mir auch vorstellen, gegen sie zu kandidieren?
Ja, das ist das Erstaunliche, Das hätte man ja annehmen können, dass jetzt so einige aus der Deckung kommen. Aber in den letzten Stunden, vor allem in den späten Stunden von Sonntag, hat es eine wahnsinnige Bewegung hin zu Kamala Harris gegeben. Mehrere der Kandidaten, Kandidatinnen, die eben deren Namen immer wieder fielen, wenn es um potenzielle Präsidentschaftsbewerber geht. Gavin Newsom aus Kalifornien, der Gouverneur, Josh Shapiro, Gouverneur aus Pennsylvania, Roy Cooper, Gouverneur aus North Carolina, die haben alle ziemlich schnell ihre Unterstützung für Kamala Harris signalisiert. Die Parteivorstände im Land haben gesagt, ja, Kamala Harris. Mehrere Delegierten-Delegationen, das sind die, die letztlich den Präsidenten, also den Kandidaten für das Präsidentenamt nominieren, haben gestern schon gesagt, sie sind für Kamala Harris. Bis heute sind einige andere dazugekommen. Also es gibt da eine große Bewegung, Geldgeber, die auch gesagt haben, ja, Kamala Harris ist es. Und das Allerwichtigste, niemand ist eben aus der Deckung gekommen. Und glaubst natürlich du, gibt es immer noch Leute, die an der Seite stehen. Ich sage nur Barack Obama, Nancy Pelosi, die beiden Vorsitzenden im Kongress, die haben alle noch nicht erklärt, dass sie Kamala Harris unterstützen.
Genau, deswegen wollte ich dich gerade fragen. Also glaubst du, da kann ihr noch irgendwas dazwischen kommen? Es sind jetzt noch ein paar Wochen bis zum Nominierungsparteitag. Und ich habe auch gehört, dass manche sich durchaus vorstellen könnten, dass man da wie so eine Art offene Abstimmung macht, wie das auch in Deutschland auf Parteitagen üblich ist, dass es dann auch eine Kampfkandidatur geben kann. Was glaubst du, welche Szenarien sind denkbar und realistisch jetzt bis zu diesem Parteitag?
Das hat sich ja in den letzten Tagen, vor allem in den letzten Stunden, ständig verändert. Diese Szenarien wünschen sich viele, aber es gibt eben auch, ich sag mal, logistische, technische Dinge, die dem entgegenstehen. Und sie sind nicht alle erfunden. Am 19. August sollen die Delegierten in Chicago zum Parteitag zusammenkommen. Aber dann laufen Fristen ab für die Qualifikation als Präsidentschaftsbewerber in Kalifornien und in Washington State. Und es ist jetzt schon sicher, wenn erst auf dem Parteitag ein Präsidentschaftskandidat, Kandidatin nominiert wird, wird es Klagen geben. Das ist ganz klar, da haben die Republikaner keinen Zweifel dran gelassen. Und um solche rechtlichen Risiken, solche Anfechtungen auszuschließen, möchte der Parteivorstand und möchten auch viele andere Politiker am liebsten bis dahin eine Kandidatin und Kandidaten aufstellen. Außerdem 19. August, überleg, wie lang das bis dahin noch ist. Da verlieren die kostbare Zeit. Es sind ja eh nur noch ein bisschen über 100 Tage bis zur Wahl. Deswegen ist jetzt Stand, dass es schon am Mittwoch, also übermorgen, eine virtuelle Abstimmung geben soll, um eine Kandidatin oder Kandidaten zu nominieren.
Und diese virtuelle Abstimmung, die läuft dann mit den Delegierten? Weil das habe ich mich auch gefragt. Eigentlich gibt es ja diese Vorwahlen. Also im Grunde läuft das ja sonst relativ, ich sag mal, basisdemokratisch ab. Wäre das dann nicht auch ein Problem, wenn man dieses Meinungsbild der Bevölkerung, der demokratischen eingetragenen Mitglieder jetzt einfach ignoriert und sagt, die Delegierten aus jedem Bundesstaat können dann abstimmen, wie sie wollen?
Das sagen auch manche Wählerinnen und Wähler und das sagen auch manche Politiker, zum Beispiel diejenigen, die eben nicht überzeugt sind von Kamala Harris als Spitzenkandidatin. Der bekannteste ist vielleicht John Tester, Senator aus Montana, der in einem absolut tief republikanischen Staat versucht, nochmal eine Amtszeit zu gewinnen im November, der auch für eine sogenannte Open Convention plädiert hat. Aber wenn sich bis Mittwoch viele Delegationen aus den Bundesstaaten, also die Delegierten dort, dafür aussprechen, dass sie Kamala Harris unterstützen wollen und es zahlenmäßig genug erscheinen, um eben ihre Nominierung sicher zu haben, dann kann ich mir vorstellen, dass am Mittwoch schon die Würfel fallen. Bis dahin allerdings wird es wichtig sein zu sehen, ob so große und zahlenmäßig wichtige Staaten wie Kalifornien, ob auch die sich hinter Harris stellen. Da gab es gestern noch ein bisschen hin und her. Nancy Pelosi, die sich bis jetzt nicht als Unterstützerin für Harris geoutet hat, gehört ja zu dieser Delegation, hatte Einfluss. Wenn die Kalifornier auch sozusagen auf Harris einschwenken, dann glaube ich, läuft das am Mittwoch.
Wenn wir noch mal ein bisschen auf Ihre Person gucken, als, so verstehe ich dich jetzt auch, zum jetzigen Stand wahrscheinlichste Kandidatin, es wurde ja immer
es
wieder...
Es gibt keinen Gegenkandidaten.
Genau, okay, ja. Also wahrscheinlichste Kandidatin. Es wurde ja immer wieder gesagt, dass sie nicht besonders beliebt ist, nicht so gute Umfragewerte hat. Was hörst du da sowohl bei den Demokraten? Gibt es da vielleicht aus dem Grund noch Vorbehalte, aber auch bei den normalen Menschen? Du bist ja auch viel unterwegs. Was denken die über Kamala Harris?
Ja, Kamala Harris, erstmal ist sie Vizepräsidentin. Das ist ein undankbares Amt, wo man wirklich selten mit glänzen kann. Das geht fast allen Vizepräsidenten so. Sie ist die erste Frau im Amt, die erste Schwarze, die erste Asiatin. Auch wenn darüber nicht gesprochen wird, natürlich gibt es immer noch Vorbehalte bei Menschen gegen eine Person, die nicht ein weißer Mann ist. Das ist das eine. Sie hat aber auch am Anfang oft wirklich schwache Auftritte absolviert. Sie hatte diese unmögliche Aufgabe, die unregulierte Migration über die Südgrenze einzudämmen, wo sie nichts erreicht hat. Also es gibt schon viele Dinge, die schwach waren. Im letzten Jahr hat sie an Format gewonnen. Sie hat unheimlich viele Veranstaltungen im ganzen Land gemacht gegen Abtreibungsverbote in den US-Bundesstaaten, hat mobilisiert, weil ja dann in vielen dieser Staaten Volksabstimmungen angesetzt worden sind, die teilweise eben zugunsten des Rechts auf Abtreibung selbst in republikanisch regierten Staaten ausgegangen sind. Sie hat viele Veranstaltungen gemacht zu Wahlrecht und den Einschränkungen in republikanischen Staaten. Sie hat da an Format gewonnen, aber ja, ihre Zahlen sind nicht wahnsinnig toll, aber sie sind erstmal immer noch besser als die von Joe Biden. Und zweitens gibt es sehr, sehr viele Amerikaner, die möchten Donald Trump nicht wählen und die möchten nicht ein Amerika, wie Donald Trump es ihnen verspricht. Aber Joe Biden wollten sie eben auch nicht wählen, weil sie ihn nicht fit für eine zweite Amtszeit fanden. Mhm. Die waren irgendwo verloren. Und da gibt es durchaus Interesse an Kamala Harris. Und bei demokratischen Wählerinnen und Wählern, die ich zum Beispiel vor 2 Wochen in Wisconsin gesprochen habe, ich kann mich an niemanden erinnern, der mir gesagt hätte, Biden wähle ich, aber Harris nicht. Es gibt sicher solche Wähler. Und da wird es sehr darauf ankommen, wen sie sich aussucht als denjenigen an ihrer Seite, als Vizepräsidentschaftskandidat, wenn der die Qualitäten hat, die Wähler bei ihr nicht so sehen, wenn der vielleicht ein bisschen konservativer ist und bei ein paar Dingen etwas andere Positionen vertritt als Kamala Harris, dann kann das vielleicht Wähler auch überzeugen.
Hast du da schon eine Idee, wer das werden könnte?
Ich gehe davon aus, dass sie jemanden aussucht, der eben Mitte konservativ ist, möglicherweise jemand, der in einer republikanischen Umgebung als Demokrat erfolgreich ist. Da gibt es mehrere Gouverneure in den Bundesstaaten, von Roy Cooper aus North Carolina, Josh Shapiro in Pennsylvania. Das hätte auch den Vorteil, es ist einer der Staaten, die Demokraten gewinnen müssen, wenn sie die Wahl gewinnen wollen. Oder Andy Beshear aus Kentucky, ein Appalachian-Staat, auch gut. Oder eben der sehr beliebte Senator Mark Kelly aus Arizona, ein Demokrat, der auch Astronaut war und von daher auch durchaus bekannt ist in den USA. Das sind zum Beispiel Möglichkeiten.
Du hast jetzt schon gesagt, sie wird vielleicht jemanden auswählen, der ja dann vielleicht eher das klassische Bild, weißer Mann, ein bisschen konservativer als sie. Für die Menschen in Deutschland, die jetzt noch nicht so eine Idee haben, wo Kamala Harris politisch eigentlich steht, ist sie selbst weiter links als Biden oder steht sie politisch für die komplette Fortsetzung des Programms von Joe Biden oder wie muss man sich das vorstellen?
Die Republikaner versuchen sie als radikal, als ganz links darzustellen. Das ist sie nicht. Sie ist Mitte, vielleicht Mitte etwas links, aber nicht bei allem, denn wenn man sich ihre Vita anschaut, sie war Staatsanwältin in den 90ern und Justizministerin in Kalifornien und ist damals in ihrer eigenen Partei in Kalifornien oft kritisiert worden, dass sie zu hart sei bei dem Vorgehen in der Verbrechensbekämpfung. Sie war als Senatorin jetzt nicht ausgesprochen progressiv links. Sie war nur gefürchtet, vor allem von ihren Gegnern, für ihre sehr guten und sehr harten Befragungen.
Und Stichwort Gegner und harte Befragungen. Was bedeutet das jetzt für die Republikaner? Wie werden die ihre Kampagne anpassen, wenn der Kontrahent nicht mehr Joe Biden heißt, sondern wahrscheinlich Harris, jemand, der dann vielleicht auch aus staatsanwaltlicher Erfahrung gut attackieren kann in so einem TV-Duell zum Beispiel?
Naja, was sie jetzt schon machen, sie machen Harris mitverantwortlich für all das, was die Republikaner als Versagen von Bidens Regierung ansehen. Hohe Preise, Wohnungsnot, Einwanderungspolitik und Stichwort Staatsanwältin. Da sind sie dabei, sie so darzustellen, dass sie nicht hart genug gewesen sei bei der Bekämpfung von Kriminalität. Donald Trump hat das Ganze ja zuerst abgetan. Er würde sich keine Sorgen machen über diejenigen, die an Bidens Stelle kandidierten. Aber inzwischen hat er in seinem sozialen Netzwerk erklärt, dass die Debatte, die ja geplant ist für den 10. September eigentlich mit Joe Biden, dass die nicht auf ABC, dem Sender, stattfinden sollte, sondern auf Fox News. Das ist ein sehr ihm gesonnener rechter Sender. Und er hat noch was anderes heute gesagt, dass nämlich diejenigen, die Biden zum Rücktritt drängten, die hätten Biden das Rennen gestohlen. Dabei habe er es in den Vorwahlen gewonnen. Und da frage ich mich, wenn man keine Angst hat vor einer anderen Kandidatin, warum sagt man sowas?
Okay, interessant. Aber Stichwort Joe Biden und Rücktrittsforderung, das wollte ich dich auch noch fragen, was die ganze Geschichte jetzt eigentlich für Joe Biden als Präsident bedeutet. Von den Republikanern, da gab es ja jetzt auch schon so Töne nach dem Motto, ja, wer nicht fit für die Kandidatur ist, der ist ja eigentlich auch nicht fit, weiter Präsident zu sein und muss eigentlich sofort gehen.
Ja, und eine republikanische Abgeordnete, Nancy Mace aus South Carolina, die hat schon angekündigt, sie wird einen Antrag stellen, um Präsident Biden aus dem Amt zu entfernen, weil er eben die Pflichten des Amtes nicht mehr erfüllen könne. Ja, in jedem Fall ist er jetzt das, was kein Präsident sein will, ein lame duck, eine lahme Ente, weil klar ist, seine Zeit ist definitiv zu Ende. Er versucht es anders zu wenden, das war auch in seinem Rücktrittsschreiben von der Kandidatur zu sehen, dass er sich voll und ganz jetzt auf die Probleme in den USA und der Weltpolitik konzentrieren will. Aber die Rücktrittsforderungen von republikanischer Seite gibt es. Ich gehe nicht davon aus, dass er darauf eingehen wird.
Die medizinischen Fortschritte im Kampf gegen HIV und AIDS sind ziemlich beeindruckend, aber bei vielen Menschen auf der Welt kommt das nicht an.
Praktisch jede Minute stirbt ein Mensch an AIDS-assoziierten Komplikationen. 630.000 Tote pro Jahr. Etwa ein Viertel aller Menschen mit HIV hat keinen Zugang zur lebensrettenden Therapie. Bei Kindern ist es sogar jedes zweite.
So sagt das der Infektiologe Christoph Spinner. Er ist in diesem Jahr auch Co-Vorsitzender der Welt-AIDS-Konferenz. Die startet heute in München. Da kommen tausende Experten aus der ganzen Welt zusammen und sprechen über medizinische Innovationen. Aber es geht eben auch um Gerechtigkeitsfragen, um Fragen der Stigmatisierung, um Zugang überhaupt erstmal zum Gesundheitssystem und Therapien. Wir wollen uns jetzt genauer die Situation in Deutschland angucken. Da sind nämlich die Infektionszahlen mit HIV auch wieder gestiegen. Aber Gesundheitsminister Karl Lauterbach sagt trotzdem:
Wir stehen nicht schlecht da. Mit ungefähr 2200 oder 2000 Neuinfektionen pro Jahr ist das immer noch eine Bedrohung. Aber es ist keine Bedrohung im Sinne, also dass wir es nicht in der Kontrolle hätten.
Ich habe mich zu dem Thema verabredet mit Katja Römer. Sie ist Ärztin in einer HIV-Schwerpunktpraxis. Hallo, Frau Römer. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben.
Ja, hallo.
Ich würde gerne mit Ihnen mit dem Medizinischen anfangen. Also wo stehen wir da in Sachen Behandlung von HIV und AIDS? Was bedeutet die Diagnose HIV-positiv heutzutage für eine Person?
Also im Wesentlichen kann man sagen, dass es bis hierher schon eine sehr, ja, ich sag mal, eine Erfolgsgeschichte ist, was gerade die Therapien angeht. Also während wir ja noch in den 90er Jahren oder auch in den 2000er Jahren doch Personen ja mit sehr großen Medikamentenmengen behandeln mussten, kann man heutzutage sagen, durch die gute Weiterentwicklung und Neuentwicklung von bestimmten Substanzklassen auch, haben wir die Möglichkeit, die Personen mit einer Tablette täglich sehr, sehr gut zu behandeln. Wir nennen das, die Viren unter die Nachweisgrenze zu bringen und damit die Personen tatsächlich fast für eine ganze Lebensspanne krankheitsfrei zu bekommen, sodass die Lebenserwartung bei Menschen mit HIV heutzutage fast der Lebenserwartung der Normalbevölkerung gleicht.
Also das bedeutet nochmal zum Verständnis, diese Medikamente sorgen dann dafür, dass die Viren unterdrückt werden und dass es dadurch nicht zu AIDS kommt, oder kann man damit AIDS sogar quasi dann rückgängig machen?
Erstmal muss man ja die Begrifflichkeiten klären. Die HIV-Infektion, genau, die HIV-Infektion als solches bedeutet ja jetzt zunächst nicht, dass man AIDS hat. Das ist immer oft, wird oft verwechselt. Also wir haben zunächst einmal die HIV-Infektion, die dann ja durch die Verminderung spezieller Immunzellen dazu führt, dass das Immunsystem eben bestimmte Lücken bildet. Und durch diese Lücken kommen eben ganz bestimmte Krankheitserreger oder manchmal auch Tumore, die wir dann in einer großen Gruppe zusammenfassen als sogenannte AIDS-definierende Erkrankung. Es kann also durchaus sein, dass jemand zu uns kommt, der schon eine AIDS-definierende Erkrankung hat. Und indem wir aber dann natürlich eine Therapie geben, die die Virusvermehrung gezielt unterdrückt an verschiedenen Stellen, dann erholt sich praktisch diese Stelle des Immunsystems, diese sogenannten Helferzellen werden wieder mehr oder erholen sich eben auch, und diese Person wird genesen von der AIDS-definierenden Erkrankung und wird in der Folge halt eben ein zwar geschädigtes Immunsystem behalten, aber trotzdem so, wie wir dann eben hoffen oder wie es auch statistisch und in den Leitlinien und auch in den Studien so ist, ein krankheitsfreies Leben haben. Natürlich wohnt die Infektion immer noch in der Person, ne? Also es ist ja in den Zellen selber leider drin, sodass man, sobald man die Therapie unterbricht, auch wieder eine Virusvermehrung hat. Und dann geht eben dieser ganze Prozess des natürlichen Verlaufes mit dem Abfall dieser speziellen Zellen, dieser Helferzellen, wieder von vorne los.
Und Sie sagten gerade, die Lebenserwartung, die gleicht dann häufig Menschen ohne Infektion oder ohne Erkrankung. Bedeutet das auch, dass man ein ganz normales Leben führen kann in jeder Hinsicht, oder hat das dann trotzdem merkliche gesundheitliche Auswirkungen oder bedeutet das irgendwelche Einschränkungen im Alltag?
Also zunächst mal, wenn man eben noch keinen großen Schaden an dieser Immunzelle, an diesem Immunsystem hat, kann man sagen, dass man davon selber ja überhaupt noch gar nichts merkt. Also man hat gar keine Krankheitszeichen. Und wird man in einem solchen Stadium behandelt, dann kann man davon ausgehen, dass man eigentlich sich gut fühlt, ein ganz normales Leben führen kann, Sport treiben kann. Wir haben Menschen, die laufen Marathon. Wir haben Personen, die arbeiten ganz normal. Die haben wirklich auch einen stressigen Job. Die haben Kinder. Die Familienplanung kann ganz normal fortgeführt werden. Und sollte aber jetzt Beispiel jemand schon kommen, der schwer erkrankt ist, dann haben wir eben natürlich mit den Folgen dieser vielleicht dieser Erkrankung schon zu kämpfen. Dann hat er vielleicht hoffentlich nicht, aber einen Schaden an der Lunge. Das ist natürlich etwas, was man dann im Hinterkopf behalten muss. Aber mir ist ganz wichtig, wir haben eben durch die Wiederherstellung der Immunzellen und der Unterdrückung der Viruslast eine möglichst gute Gesundheit wiederhergestellt. Wie gesagt, es gibt kleine Haken. Man nennt es die sogenannte Immunaktivierung. Also nach wie vor wohnt ja dort ein vermehrungsfähiger Virusbauplan, sage ich mal, in der Zelle. Und das kann eben zu so einer ganz leichten, im Untergrund arbeitenden Immunaktivierung führen, die dann wiederum einhergeht mit einem ganz leicht erhöhten Risiko, zum Beispiel für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Es gab jetzt kürzlich, das hat, glaube ich, viele Leute aufhorchen lassen, diese Meldung, dass an der Berliner Charité eine Person von einer HIV-Infektion geheilt wurde. Ich weiß jetzt nicht, was bedeutet diese Meldung für Sie? Oder sagt man, das ist ein absoluter Sonderfall?
Es ist ein Sonderfall und ja, Charité ist ein Fall, aber es gibt ja auch den sogenannten Düsseldorfer Patienten. Es gibt den Berliner Patienten, es gibt einige Patienten auf dieser Welt, die als geheilt auch wirklich gelten. Und da muss man sich Folgendes klar machen. Wir haben eben, wie ich eben schon gesagt habe, in dieser Zielzelle der HIV-Infektion, dieser Helferzelle, da baut das Virus ja seinen Bauplan ein. Und diesen Bauplan, den kriegen wir aus dieser Zelle eben nicht raus. Deswegen ist die Heilung von HIV generell für alle im Moment noch ein bisschen in weiter Ferne. Aber wenn wir jetzt überlegen, in diesem Fall bei diesen Patienten würden diese Zellen einfach ja komplett ausgelöscht und ausgetauscht. Die hatten eine Tumorerkrankung. Also in der Regel sind es Leukämien oder Lymphome, die dazu führen, dass halt diese gesamte Zellgruppe einmal vernichtet wird und dann durch Spenderzellen wieder ersetzt wird. Und diese Spenderzellen, die haben dann die Eigenschaft, das gibt es nämlich, die sind genetisch so von einem Spender, der eben für HIV nicht so empfänglich ist. Was wir im Moment sagen für den Betroffenen, der eben zum Glück, muss man ja sagen, keine bösartige Erkrankung, Leukämie oder Lymphom hat, die eine solche Behandlung da dann ermöglicht. Das ist im Moment so, dass wir ja das Virus in der Zelle, wenn man so will, stilllegen mit unserer Behandlung. Und das Ziel, was wir im Moment so verfolgen und was wir auch für möglich halten, ist die sogenannte funktionelle Heilung. Also, dass wir die Vermehrungsfähigkeit des Virus in dem Körper ausschalten und damit halt die Person eben so lange, wie es irgendwie geht, krankheitsfrei, frei von AIDS, frei von anderen HIV-bedingten Erkrankungen halten.
Und dann gibt es ja auf der anderen Seite auch die Prophylaxe. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen, wie erfolgreich das ist. Also reduziert das die Ansteckungswahrscheinlichkeit wirklich auf null, wenn man das einnimmt?
Ja, nicht auf null. Also erstmal müssen wir sagen, worum geht es hier? Wir haben hier die Möglichkeit, eine Tablette zu geben, die wir normalerweise zur Therapie der HIV-Infektion verwenden. Diese Tablette enthält zwei Substanzen und es hat sich halt herausgestellt, wenn man diese Tablette bei Personen, die HIV-negativ sind, die aber viel Risiko haben, viel Sex zum Beispiel haben oder Drogengebraucher sind oder in entsprechenden, sag ich mal, Gegenden, wo viele Menschen mit HIV sind, wo sie viel Kontakt hätten, auch sexueller Natur, dann sind, die kann man behandeln, indem man ihnen beispielsweise täglich eine von diesen Tabletten gibt. Und in den Studien hat sich eben gezeigt, dass da doch zum großen Teil halt die HIV-Infektionen, die entstehen könnten, halt verhindert werden. Und es hat sich gezeigt, dass gerade dann Durchbrecherinfektionen entstehen, wenn Personen das nicht korrekt eingenommen haben oder wenn auch noch zusätzliche sexuell übertragbare Erkrankungen bestehen.
Sie haben jetzt gerade schon so ein paar Risikofaktoren genannt, also viel Sex haben, das liegt nah. Früher wurde das ja auch sehr diskriminierend, in sehr diskriminierender Weise mit Schwulen in Verbindung gesetzt. Wie ist das denn aktuell in Deutschland oder wer sind aus Ihrer Erfahrung die am meisten gefährdeten und auch am meisten betroffenen Gruppen?
Genau, also man geht grundsätzlich davon aus, das ist auch in den Leitlinien so vermerkt, Personen, die eben ein grundsätzlich erhöhtes Risiko haben, über sexuelle Kontakte oder Drogengebrauch, intravenösen Drogengebrauch, nasalen, intranasalen Drogengebrauch, sich zu infizieren. Und das betrifft zum einen die große Gruppe der Männer, die Sex mit Männern haben, weil wenn da eben Personen da sind, die das auch ausleben, wir nennen das, es gibt ja auch dieses Moderne, dass man das Sex-Positive, also die dem offen gegenüberstehen, dann sind sie besonders gefährdet. Es gibt aber auch natürlich Personen im hetero- oder im bisexuellen Bereich, die das eben ausleben und da oder wie gesagt durch Drogengebrauch gefährdet werden, mit Spritzentausch zum Beispiel, sodass es eigentlich eine ganze Bandbreite gibt. Es stellt sich aber in der Therapie oder in der Behandlung heraus, dass wir hauptsächlich die PrEP an Männer, die Sex mit Männern haben, herausgeben, weil vielleicht auch in den anderen Gruppen gar nicht so viele Leute darüber Bescheid wissen, dass es diese Möglichkeit gibt, sich zu schützen, selber das in die Hand zu nehmen. Aber theoretisch steht es tatsächlich allen offen, die ein erhöhtes Risiko haben. Das ist extra bewusst halt so auch gehalten.
Und gerade wenn wir das im Hinterkopf haben, dass es diese wirksame Prophylaxe gibt, wie erklären Sie sich das, dass die Zahlen der Ansteckungen ja offenbar auch in Deutschland wieder steigen? Also das Robert-Koch-Institut schätzt ja, dass sich im vergangenen Jahr in Deutschland, ich glaube, rund 2200 Menschen infiziert haben, was dann wieder ein Anstieg wäre gegenüber den Jahren davor. Wie erklären Sie sich das?
Also da muss man erstmal nochmal kritisch wirklich reingucken, wie sieht es aus mit Migrationsbewegung, welche Gruppe ist hier besonders betroffen. Wir hatten auch einmal bedingt durch eine besondere Gruppe von Drogengebrauchern einen ganz ordentlichen Anstieg in dem Bereich oder liegt der Anstieg vielleicht auch im heterosexuellen Bereich, was ja durchaus dann auch wieder für die Migrationsbewegung spricht. Und da gab es im letzten Jahr insbesondere dann Unteranalysen, wo dann auch geguckt wurde, kamen die vielleicht aus der Ukraine, waren es eben besonders Personen, die aus dem osteuropäischen Ausland hierher gekommen sind. Also das muss man, glaube ich, nochmal im Detail gucken.
Zu dem Stichwort Menschen möglicherweise aus Osteuropa oder auch aus Russland, da hat man jetzt im Vorfeld dieser Konferenz auch von vielen Organisationen ja die Warnung gehört, dass gesellschaftliche, ich sag mal, Wandlungsbewegungen, vielleicht ein Schwenk hin zu autoritären Regierungen oder rechten Regierungen, dafür sorgt, dass auch HIV-Infektionen und AIDS-Erkrankungen wieder zunehmen, weil bestimmte gesellschaftliche Gruppen wie Homosexuelle, aber auch Drogenabhängige, die Sie auch genannt haben, an den Rand gedrängt werden, stigmatisiert werden. Wie nehmen Sie das denn in Deutschland wahr, dieses Stichwort Stigmatisierung? Sind wir da auf einem Level, wo man sagt, das ist eigentlich nicht mehr das große Problem oder was fürchten Menschen da in ihrem Alltag?
Also Stigmatisierung, muss man sagen, gibt es nach wie vor und das nicht nur in der Allgemeinbevölkerung, sondern tatsächlich auch oft im Medizinsystem. Das muss man halt auch immer, erleben wir hier auch immer wieder, dass Patienten uns berichten von Kollegen, auch von anderen, von Krankenhäusern, wo sie eben doch wieder, sag ich mal, als Letztes behandelt werden oder eben mit einem doppelten Paar Handschuhe angefasst werden. Also es gibt nach wie vor eine große Wissenslücke, Unwissenheit, Vorurteile, Stigmatisierung, die immer wieder erlebt wird hier. Das ist zwar, würde ich schon sagen, weniger geworden, aber wenn man auf den Umfragen, es gibt ja auch Studien dazu, die positiven Stimmen zum Beispiel von der AIDS-Hilfe, die Patienten fühlen sich nach wie vor auch immer noch stigmatisiert, haben Schuldgefühle und so weiter. Und ich meine natürlich autoritäre Regime, wenn wir zurückblicken, auch in die eigene Geschichte, jetzt sagen wir mal Richtung der 90er, 80er Jahre, auch hier, dass eben viele, viele, sage ich mal, Gruppen im Untergrund, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, sich bewegt haben. Das führt eben dazu, dass halt Outings, also sich selber als schwul erleben, ne, schwule Identität entwickeln, Sexualität erleben, Sexualität entwickeln, dass das eben oftmals auch eher versteckt stattfindet, was dann wiederum, weil man eben nicht drüber spricht, weil man auch nicht Präventionsangebote bekommt, dann dazu führt, dass man eben diesen Infektionsschutz halt vernachlässigt. Und da habe ich natürlich total große Sorge bei bestimmten ja, autoritären Vorgehensweisen, dass das durchaus wiederkommt.
Da haben Sie auch mit Blick auf Deutschland vielleicht die Sorge vor politischen Veränderungen, dass es da zu mehr Diskriminierung kommt?
Ja, möglich. Also ich sage mal, es gibt sicherlich auch immer noch ein Gefälle zwischen Stadt und Land, ne, dass man auch sagt, okay, Großstädte sind vielleicht eher auch toleranter als Umfeld. Das wissen wir ja auch, weil viele Patienten und Personen halten sich ja auch im Bereich der Großstädte auf. Und dass es eben, je weiter man rauskommt aus Land, durchaus auch da schon Unwissenheit, Diskriminierung, Stigmatisierung auch in den einzelnen Praxen, auch im Medizinsystem gibt, aber auch in der allgemeinen Bevölkerung.
Es gab jetzt im Vorfeld dieser Konferenz in München auch viele Stimmen, die gesagt haben, man darf den Kampf gegen HIV und gegen AIDS nicht zugunsten von anderen Themen wie Corona oder anderen Krankheiten vernachlässigen. Haben Sie den Eindruck, dass das passiert, also dass auch Epidemien oder Krankheiten zueinander in Konkurrenz stehen und dann die deutsche Politik sagt, ja, HIV ist jetzt vielleicht nicht mehr so wichtig, wir kürzen da die Mittel und stecken die woanders hin, in die Corona-Bekämpfung zum Beispiel?
Also den Eindruck, muss ich sagen, habe ich jetzt nicht gewonnen. Es war tatsächlich so, dass natürlich alle Personen auch im infektiologischen Bereich beschäftigt waren mit Corona zu Beginn der Pandemie. Da kamen natürlich auch entsprechende Präventionsbemühungen zu kurz, weil auch der Lockdown natürlich dazu geführt hat, dass viele, viele Sachen nicht offen waren. Also viele, keine Ahnung, Checkpoints zum Testen und solche Angebote, die mussten natürlich zunächst mal schließen. Das war aber wirklich nur vorübergehend. Das hat sich also jetzt dann auch schon kurz direkt zwischen den einzelnen Pandemiewellen wieder gewandelt, dass da der Fokus auch direkt wieder draufgelegt wurde. Aber man muss wirklich warnen, dass es eben immer noch so bleibt. Also immer wieder Aufmerksamkeit für das Thema schaffen, dass es nicht untergeht.
Ne? Und haben Sie jetzt mit Blick auf die Konferenz in München, hätten Sie da irgendwelche konkreten Hoffnungen, Erwartungen, wo Sie sagen, da ist vielleicht noch Luft nach oben, was die Bemühungen mit Blick auf bestimmte gefährdete Gruppen angeht?
Ja, also ich denke, es ist ein generelles Thema, für mehr Akzeptanz, für mehr Toleranz, für mehr Vielfalt in allen Bereichen zu werben. Also das betrifft zum einen die Drogengebraucher, da geht es um Gefängnisse mit Spritzentausch, es geht um Akzeptanz gegenüber anderen Lebensentwürfen, ne, generell. Also ich denke, das ist heutzutage nochmal besonders wichtig, darauf hinzuweisen, dass es eben viele, viele vielfältige Lebensentwürfe gibt und dass man die einfach generell wertfrei zunächst mal annehmen muss. Und da tut Deutschland generell gut dran, sich da einfach nochmal das ins Bewusstsein zu rufen. Und da ist auch meine Sorge, dass das eben wirklich jetzt gerade ja wieder den anderen Weg Richtung weniger Akzeptanz antritt. Und mir ist wichtig, auch die jungen Kollegen, die jungen Studenten schon auch so den Blick dafür zu schärfen, dass es eben Personen gibt mit diesen Themen, Personen, denen sexuelle Gesundheit wichtig ist, dass die auch in der Praxis im Krankenhaus auftauchen, dass da der Drogengebraucher auftaucht, um da eben einen wertfreien Umgang auch mit zu schulen.
Frau Römer, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und für das Interview heute.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch.
Die Woche ist also schon mal ereignisreich gestartet. Gucken wir mal, wie es die nächsten Tage weitergeht. Neue Folgen wird es auf jeden Fall geben, immer werktags von der Tag. Für heute sind wir erstmal durch und sagen danke fürs Zuhören. Tom Funke war mit dabei und ich, Josephine Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.